Perspective de médiation, bonjour, c'est le podcast sur la médiation, la négociation et la gestion des conflits. C'est en coopération avec la revue Intermédiaire qui est représentée par Christelle Schirmer, qui est membre de la rédaction.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons vous proposer tout au long de l'année des podcasts, parfois avec des invités, parfois entre nous, mais toujours passionnants. Suivez-nous et soyez au rendez-vous.
Guten Tag, der heutige Podcast ist auf Deutsch und beginnt gleich nach dem Intro.
Hallo Christelle, salut.
Bonjour Pascal, hallo.
Heute auf Deutsch ou bien aujourd'hui en français?
Aujourd'hui c'est bilingue puisque nous sommes international, n'est-ce pas? Also heute geht es Deutsch und Französisch gemischt. Deutsch von der Sprache her und Französisch bei den Untertiteln. Vous pouvez mettre des sous-titres en français. Vous allez voir, c'est très facile et c'est passionnant.
Voilà, il suffit sous la vidéo, là où vous mettez play ou stop ou pause, etc. Il y a un petit bouton qui s'appelle sous-titre. Vous l'activez et ça met le sous-titre peut-être dans votre langue, mais après, juste à côté, il y a un petit trou avec des paramètres. Et là, vous pouvez choisir toutes les langues que vous voulez. Donc, vous pouvez écouter ça. Enfin, ça sera écouté en allemand, mais lire en français sans autre ou dans toute autre langue.
Allez, une nouvelle expérience, un neues Experiment für Perspektive et Mediation.
Genau. Und um was geht's denn heute in dem, mit Gernot?
Ah, lasst euch überraschen.
Es geht um eine Schachtel Sekt, ne, unter anderem.
Unter anderem, ja.
Und schauen, was das, schauen was das mit Mediation zu tun hat. Ja. Mhm. Gut, super. Dann, ja, bis gleich.
Bis gleich. Ciao.
Tschüss.
Hallo Pascal, heute zum ersten Mal Perspektive et Mediation auf Deutsch. Und
super.
Zwar in Begleitung von Professor Dr. Gernot Barth, Leiter des Steinbeis Beratungszentrums Wirtschaftsmediation und der ICOME Dr. Barth GmbH und Co. KG. Gernot, wir kennen uns durch unsere Partnerschaft der Zeitschriften Die Mediation, die von euch herausgegeben wird, und der französischen Zeitschrift Intermédiaire. Und es ist eine Partnerschaft, die schon seit 2018 besteht. Wir tauschen Artikel aus und versuchen, die deutsch-französischen Beziehungen auch im Bereich Mediation zu unterstützen. Pascal, Gemberli Mediation befindet sich in der Schweiz und dein Podcast Perspektive et Mediation ist ebenfalls Partner von Intermédiaire. Und ich finde, es ist immer ein Vergnügen, all diese Beziehungen zu verknüpfen und die Mediation in unseren Ländern zu fördern, in allen möglichen Bereichen halt auch voranzutreiben. Pascal und Gernot, worüber wollen oder werden wir heute reden? Und Gernot, habe ich irgendwas vergessen, was du noch hinzufügen kannst, um dich vorzustellen?
Ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Ja, ich bin seit über 20 Jahren auf dem Gebiet der Mediation, Moderation und in den letzten 10 Jahren auf dem Gebiet von Infrastruktur, Projektbegleitungen tätig. Alles, was so die Energiewende betrifft. Und ansonsten wesentlich in der Wirtschaft. Ich denke, alles andere kommt dann im Laufe unseres Gesprächs.
Ja, das ist ja auch ein spannendes Thema. Da seid ihr aktiv im Bereich Begleitung von solchen Prozessen, ne?
Ja, also überall, wo Unternehmen versuchen, den Transformationsprozess durch neue Investitionen zu begleiten und insbesondere alles, was rund um den Klimawandel sich bewegt in der Wirtschaft.
Und was ist der Vorteil jetzt, dass da Mediatoren von Anfang an da irgendwie mitmachen und wie überhaupt findet das statt und wird das angenommen?
Soll ich schon anfangen zu erzählen? Ja, dann erzähle ich mal die Geschichte in Deutschland.
Okay.
Ja. Es gab mal vor vielen Jahren ein Projekt, das heißt bis heute Stuttgart 21. Und damals hatte man die Idee, und die gibt es auch heute noch, dass von Paris nach Budapest eine schnellere Verbindung auf der Bahnstrecke stattfinden sollte, um Europa dichter zusammenzubringen. Und Dabei gab es auch die Idee, den Stuttgarter Bahnhof umzubauen, weil der würde dem nicht mehr so gerecht werden. Und es war alles genehmigt, und als es plötzlich losging, da haben die Bürgerinnen und Bürger bemerkt, dass hier gebaut werden soll. Und ihr schöner Bahnhof, also ich würde aus meiner Sicht sagen, ich fand den nicht so schön, ich habe auch eine Niederlassung in Stuttgart, bin da sehr oft, der soll jetzt umgebaut werden. Und dann gab es viele, viele Jahre, ich glaube bis auf den heutigen Tag, Proteste, dass das nicht so gut läuft, wie man es gedacht hat. Und das führte dazu, dass es in Deutschland neue Gesetzgebungen gab, wo das Bürger intensiver beteiligt werden oder überhaupt wirklich beteiligt werden bei Infrastrukturprojekten. Und ich weiß nicht, wenn die Zuhörenden das so, die ein bisschen älter sind, die haben das vielleicht noch im Fernsehen mitbekommen. Es war ja auch sehr, sehr aggressiv, was dort vonstatten ging. Und seitdem hat sich in Deutschland etwas bewegt. Und zwar wird das immer intensiver im Sinne von, wenn irgendwo ein Infrastrukturprojekt geplant ist, dann hat man den Begriff der frühzeitigen Bürgerbeteiligung geprägt. Der ist auch im Verordnungs- und Gesetzestext nachzulesen. Also bevor es in ein Genehmigungsverfahren geht, müssen die Bürger informiert werden darüber, was dort so passieren soll. Das heißt, es werden die Kommunen einbezogen und Bürgerinnen und Bürger sollen informiert werden und angehört werden und auch mitbestimmen. Das ist natürlich ein sehr langer Prozess. Also wir sind jetzt seit circa 10 Jahren dabei, dass wir solche Projekte machen. Und das, also ein langer Prozess, meine ich, gesamtgesellschaftlich gedacht. Es gibt punktuell hervorragende Projekte, wo man die Bürgerinnen und Bürger einbezieht und Bürgerinitiativen. Und dann gibt es aber immer noch größere Regionen, wo man einfach sagt, wir wollen hier jetzt eine Hochspannungsleitung bauen und dann bauen wir sie und wir fragen erst gar nicht. Und aus meiner Sicht ist das so etwas, also von der Strategie her, wir leben in einem demokratisch organisierten Gemeinwesen. Und in einem demokratisch organisierten Gemeinwesen muss man die Bürger erstens informieren über das, was da drin passiert, und zweitens muss man sie mitgestalten lassen. Und da gibt es oft noch Differenzen. Also erstens, manche informieren sehr spät, also manchmal schon zu spät, und andere wollen gar nicht mitgestalten lassen. Und das, denke ich, wir haben auch so einen Transformationsschub in unserer Gesellschaft im Sinne von Transparenz und Demokratisierung. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger wollen wirklich mitmachen. Ansonsten blockieren sie das, was
Da habe ich
dort passiert.
gerade eine Frage dazu, Gernot. Das
Ja.
rückt mich darauf. Ich sitze hier im Gemeinderat bei uns in der Stadt, ne? Und da kommt jetzt ein neuer Zonenplan, genereller Zonenplan. Und das ist sehr wichtig, ne? Das ist wirklich ein großes Projekt, weil da geht es dann darum, was wird wo gebaut, wie hoch, wie viele Stockwerke und so weiter und so weiter. Und dann hat auch die Gemeinde so einen Konsultationsprozess eingeleitet, wo jeder seine Kommentare abgeben kann. Das haben dann die politischen Parteien haben das gemacht, weil die sind da nahe dran, vielleicht irgendeine NGO. Aber die Bürger so generell eigentlich nicht. Also die muss man da irgendwie viel aktiver reinholen. Weil meine Frage ist so ein bisschen, machen die Bürger überhaupt mit, wenn es noch oder keinen Konflikt gibt? Weißt du, wenn es dann irgendwie alles sieht schrecklich aus und das wollen wir nicht und dann mobilisieren die sich. Aber vorher, wie kriegt man die vorher da rein?
Wir haben ein Steinbeiß-Bürgerbeteiligungsreport, das ist der Name, da haben wir 2023 angefangen, dass wir jedes Jahr ein Report machen, wo wir deutschlandweit 2000 Bürgerinnen und Bürger befragen, was sie im Beteiligungsverfahren möchten. Und informiert werden wollen 90%, und zwar sehr frühzeitig, noch vor Planungsbeginn. Und das stellt erstmal alle vor große Herausforderungen. Auf welchen Kanälen macht man das in der modernen Gesellschaft? Macht man das alles im Internet oder macht man Schreiben, bringt man es in die Zeitung? Also sie wollen informiert werden. Und das schaffen oftmals die Vorhabenträger, sei es die Kommune, allein nicht. Also die brauchen in der Regel noch mal eine Agentur von außen, die sich damit beschäftigt, um wirklich alle zu erreichen. Und dann wäre die zweite Frage, was da bei uns in dem Report herausgekommen ist. Das heißt aber nicht, dass dann alle wirklich mitmachen wollen, aber sondern sie wollen in der Regel nur die meisten nur dann mitmachen, wenn sie in irgendeiner Art und Weise betroffen sind. Da werden manche Vorhabenträger dann sauer, weil sie sagen, ja, jetzt haben wir so viel informiert und wenn wir jetzt was uns beratschlagen wollen, dann kommt bloß eine Handvoll Menschen.
Ja,
Aber
klar.
das ist völlig okay. Das ist ganz okay. Sondern die Menschen wollen Transparenz. Und wenn sie glauben, das hat was mit mir zu tun, in irgendeiner Art und Weise, dann gehen sie hin. Aber wir dürfen keinen Zustand aufkommen lassen in der Gesellschaft, in der Schweiz genauso wenig wie in Deutschland, wo man sagt, da wird etwas über meinem Kopf hinweg entschieden. Ich weiß gar nichts davon, nie gehört. Plötzlich geht's los. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo auch politisch in den Regionen etwas kippt. Und kippen kann, wenn man über die Köpfe der Menschen hinweg entscheidet. Und insbesondere Politikerinnen und Politiker, aber auch Unternehmen müssen diese neue Situation sehr ernst nehmen, dass wir Transparenz und Vertrauen aufbauen. Ich glaube, dann würden viele Prozesse einfacher gehen. In der Schweiz kann man ja auch einfach mal per Volksabstimmung dann ein Projekt verhindern. Jedenfalls auf lange, lange Zeit. Kann man in Deutschland auch über Gerichtsverfahren, kann man viele, viele Jahre ins Land gehen lassen, bis dann eine, sagen wir mal, eine dringend benötigte Hochspannungsleitung oder Höchstspannungsleitung gebaut wird. Und die Grundidee vielleicht dazu nochmal ist, wir müssen Gerichtsverfahren verhindern und Kommunikationsverfahren, die kosten zu Beginn auch viel Geld. Aber hinten heraus, wenn kein Gerichtsverfahren stattfindet, spart man erstens Geld und zweitens Zeit.
Viel Zeit, ja. Ja, und die Menschen, die möchten nicht übergangen werden. Ne?
Ja.
Wie du sagst, die möchten informiert werden. Ich weiß, dass hier in Frankreich bei vielen Dingen, die in den Kommunen und so stattfinden, es wird informiert über Internet, über Newsletter, über Zeitung, über alle möglichen Sachen. Aber es sind immer noch viele, die dann hinterher sagen, ja, ich habe es aber nicht gewusst. Das ist auch eine Schwierigkeit, ne? Weil viele lesen ja auch nicht alles und die fühlen sich dann trotzdem immer noch irgendwie, ja, nicht hintergangen, aber entdecken die Sachen und dann, wenn es losgehen soll, dann werden die erst wach, ne? Das ist
Ja,
wirklich schwierig.
und darum muss man sich wirklich Gedanken machen. Also wir haben eine ganz, ich denke, was ganz Neues kreiert, sodass wir in den letzten Jahren die Projekte gut zum Abschluss gebracht haben. Wir suchen dann alle Adressen von Vereinen, Sport, Feuerwehr, Elternvereine, was auch immer. Und dann schicken wir alle Informationen an alle Vereine, deren wir habhaft werden können, per Mail und bitten um Aushang. Und wenn man das macht und dazu noch die Aushänge in den Kommunen, dass man das auch dort an die Tafeln per Papier anbringt, dann wird eigentlich keiner mehr vernachlässigt, weil irgendwie spricht sich das alles herum. Und vielleicht noch etwas zur Information, also mindestens in Deutschland ist es so, dass wir so eine Bevölkerungspyramide haben, wo so jetzt im Moment ist der Einschnitt, glaube ich, so bei 59. Mal holzschnittartig kommt da oben eine große Blase und das ist dann 59 plus. Ne? Ich darf das ja sagen, du bist auch dabei, wär ja Selbstdiskriminierung. Ne? Da oben, also da ist es dann eben, ne? Wenn es jemand so hören will. Aber da ist so eine Blase und das sind die, die eigentlich überall am aktivsten sind in solchen Prozessen, wenn sich etwas verändert. Die Jüngeren, die sind genug im Leben eingebunden. Ne? Und wenn man jünger ist, 20er, 30er bis 40er Jahre, verändert sich ganz viel im Leben. Das heißt, Veränderung ist normal. Wenn dort etwas gebaut wird und dort was abgerissen wird, ist irgendwie normal. Für die Älteren, die sagen sich, das haben wir, das ist alles, was hier jetzt ist, das haben wir aufgebaut. Das ist irgendwie auch mein Werk, wie die Straße aussieht, wie die Bäume wachsen, der Wald dort, das ist alles irgendwie meins. Und das habe ich auch so erlebt, kenne ich so lang. Und jetzt kommt diese Veränderung und diese, ich nenne es mal diese Blase, das sollte man jetzt nicht jedes Individuum sehen, aber die Kohorte, die Alterskohorte, die braucht mehr Zuwendung. Also mehr und andere kommunikative Zuwendung. Einfach entwicklungspsychologisch gucken die anders auf die Welt als 20- und 30-Jährige
Die haben
oder
auch mehr
40.
Zeit. Die haben keine
Und
kleinen Kinder mehr da rumlaufen und die haben beruflich
ja,
nicht mehr so viel zu
ja.
tun. Die haben Zeit, sich solche Sachen anzuschauen und sich darum zu kümmern, ne?
Und dazu gehört auch, dass man das Internet ist nur ein Kanal. Und Jüngere schauen natürlich viel, viel mehr in Mails und auf Webseiten. Ältere tendenziell weniger. Das heißt, wir sollten insbesondere für solche Projekte, die Printformate nicht ad acta legen. Weil insbesondere die ältere Generation liest noch sehr, sehr viel. Und das sollte man auch weiter hochhalten, mindestens bei solcher Art Projekten und wo wir Informationen in die Welt geben. Das ist keine Abwertung, sondern jeder geht in andere Informationskanäle. Und man sollte nicht den eigenen Informationskanal, den man bevorzugt, wählen und präferieren, weil ich das als modernstes empfinde, sondern schauen, welche Informationskanäle werden denn so in den Generationen benutzt und die muss ich auch bespielen.
Und jetzt über die Zeit des Prozesses, also die Frage ist ja einmal, die Person einzubinden am Anfang, möglichst früh. Und das finde ich super spannend, dass ihr da über die Vereine geht, also wirklich breit das abstützt. Und danach, also der Prozess geht ja weiter. Und was ich auch oft sehe, halt, dann hat man irgendwie am Anfang schaut man sich mal das an, das sieht irgendwie gut aus. Und wenn es dann plötzlich konkret wird, dann hat man sich das irgendwie vorher anders vorgestellt und dann kommt trotzdem der Konflikt wieder hoch. Also bindet ihr die Leute auch längerfristig ein oder ist es einfach am Anfang eine Konsultation?
Ja, wir binden sie über den gesamten Prozess ein. Also insbesondere, also wir reden mit allen und wer so kritisch dagegen ist, der braucht auch noch mal mehr Information, Zuwendung und Gespräche. Also nicht im abwertenden Sinne, sondern manche sehen es so und andere sehen es so. Und dann muss man auch mit, weiß nicht, wie das in Frankreich oder ist, mit den Bürgerinitiativen, die sind ja bei uns rechtlich so gestellt, dass sie auch dort sich gut einbringen können. Dann muss man auch mit den Bürgerinitiativen, auch die sehr, ich nenne es mal, ein bisschen rabiat gegen etwas sind, mit denen muss man reden. Und ich beobachte vielfältig, dass vor so Angst haben, mit Menschen zu reden, die ganz hart gegen ein Projekt sind. Sondern man muss sich einfach mit jedem an den Tisch setzen. Das ist so mein Grundmantra. Ich rede mit jedem und jeder, egal wie Menschen denken. Und ich glaube, das, und da kommt nochmal, denke ich, so das Mediative in solche Prozesse rein. Also, ich habe so für mich den Namen mediationsanaloge Moderation. Das heißt, mit jedem reden, egal was diese Personen für einen Hintergrund haben und keine Cancel Culture zu betreiben, sondern das ist auch Ausdruck einer demokratischen Gesellschaft. Und wir befinden uns ja nicht im politischen System. Im politischen System mag man meinen, dass ich mit diesen und jenen Haltungen kein Gespräch führe. Aber wenn es um Projekte, um Gestaltung des Gemeinwesens geht, dann ist jeder ein Kommunikationspartner. Das ist so unser Blick von unserem, ja, das nennt sich aber, wir haben so eine kleine Firma gegründet, die nennt sich dann noch, also Unterfirma Professor Barth und Team. Wir reden wirklich mit jedem. Und wenn jemand sich bei uns bewirbt und sagt, naja, ich mache da gern mit, aber mit bestimmten Menschen werde ich mich nicht an einen Tisch setzen, der kann in unserem Team nicht arbeiten.
Ich glaube, das ist sehr deutsch, ne? Diese Redekultur, wie du sagst, und dieses Bestreben, jeden anzuhören und dann Konsens zu finden. Ich glaube, da haben die Franzosen ein bisschen Schwierigkeiten mit. Das ist ein, ja, da ist wahrscheinlich die französische Gesellschaft und Kultur noch zu hierarchisch, pyramidal aufgebaut, ne? Aber es kommt. Ich sehe, dass es in den jungen Generationen auf alle Fälle ein Bedürfnis ist und dass es auch immer mehr zunimmt, ne? Nur sieht man ja bei manchen Projekten, wie um dieses Großprojekt da mit der, diese Autobahn da, diese Zufahrtsautobahn, die da gebaut werden soll, wo seit Monaten gekämpft wird, dass das nicht stattfindet. Also da hätten wir so eine Mediationsbegleitung wahrscheinlich gut gebrauchen können, aber naja, das ist aber sehr inspirierend.
Ich trete dann auch an diese verschiedenen Konfliktparteien auch so heran, so zum Auftakt, dass ich sage, wir sind für alle da. Also wir sind dafür da, um allen Stimmen Gehör zu verschaffen. Es geht erstmal darum, Gehör zu verschaffen, dass auch die Vorhabenträger hören, was die verschiedenen Stakeholder für Interessen haben. Das heißt ja nicht, dass dann am Ende wie in der Mediation so ein Kompromiss zustande kommt. Also um es mal ein Beispiel in Deutschland zu machen, wenn Windkraftanlagen gebaut werden, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen so, dass man so eine Windkraftanlage in der Regel gegen jeden Widerstand auch durchklagen kann, über Jahre dann eben. Also das. Aber also man kann aber die Zeit verkürzen, wenn man dort irgendwelche Möglichkeiten findet. Aber bei einer Hochspannungsleitung ist es nochmal anders. Also wir haben solche Trassen schon jetzt begleitet, wo man sagt, dort ist das Umspannwerk X und 20 Kilometer weiter ist ein anderes Umspannwerk. Und wir müssen von X nach Y kommen. Und dann nimmt man die Bürgerinnen und Bürger und die Bürgermeister und sagt, so, Sie kennen ja hier die Gegend. Sie wohnen hier seit Jahrzehnten. Zeichnen Sie mal ein, was aus Ihrer Sicht, also Menschen und Natur verträglich am günstigsten wäre. Also wir haben das wirklich so offen gemacht. Und dann haben die in die Karten die versucht, Trassen einzuzeichnen und haben darüber geredet, wo es lang geht. Und danach kommt dann die Weltverträglichkeitsprüfung, das Raumordnungsverfahren, wo Experten draufschauen, das geht nicht, das geht nicht und das geht vielleicht. Aber da kommen auch gute Ideen rein, die man sonst nicht hat. Wenn man irgendein Planungsbüro, das 300 Kilometer weiter sitzt, die gucken sich Karten an und sagen, da geht's lang. Die dort wohnen, die wissen, na, das wäre vielleicht günstiger. Und weil man darum geht, schont man diesen Wald oder diesen Teich oder diese Frösche, so, um es mal
Da kommt
zugespitzt
mir
zu
ein
sagen.
Wort in den Sinn, Gernot, das ist das Wort Vertrauen. Das war Vertrauen zu haben, dass die Menschen, die jetzt keine Experten sind, auch gute Ideen haben können.
Ja,
Ne?
und da machen sich manche sehr viel Arbeit. Also die sitzen zu Hause tagelang und mit anderen zusammen suchen Trassen aus. Ob die dann kommt, ist ja nochmal eine andere Sache. Da gibt es auch Enttäuschung. Aber nichtsdestotrotz müssen die wirklich ernsthaft das Gefühl haben und auch vom Vorhabenträger so wahrgenommen werden, wir denken darüber nach, ob das was Mögliches ist. Und das
Das ist
hat
ja auch ein
ganz viel
guter
mit
Punkt.
Vertrauen. Ja,
Ja, genau,
Pascal.
das bringt mich jetzt gerade drauf, auch zu sagen, es ist auch die Beziehung vom Bürger zum Staat, ist ja
Ja.
auch, wird dadurch gestärkt, ne?
Ja.
Dass der Staat mich anfragt oder wer auch immer dann der Vorhabenträger ist, aber dass ich da involviert werde, ist ja sehr positiv auch bezüglich Vertrauen zum Staat, ne?
Ja. Wobei ich immer denke, weil Christoph vorhin sagte, naja, Frankreich ist ja auch noch sehr hierarchisch, zentralistisch. Ich als Deutscher nehme Deutschland auch noch als sehr obrigkeitsstaatlich wahr. Aber Frankreich ist vielleicht noch ein Zahn, also eine Zähne schärfer, um es mal so ein bisschen flapsig zu sagen.
Ihr habt als Vorhabenträger, habt ihr Kommunen oder Unternehmen, ne?
Also beides, ja. Und
Also
Unternehmen?
beides zusammen oder
Nee,
entweder oder?
einer von beiden bezahlt uns. Also entweder, also
Okay.
wir gehen so rein, also der Vorhabenträger bezahlt uns, irgendein Konzern.
Mhm.
Oder auch private Investoren. Also wir haben jetzt einen Windpark, wo drei Personen einfach eine Gesellschaft gegründet haben, weil sie Windräder bauen wollen. Und die bezahlen uns. Und ich, vielleicht das ist nochmal was ganz Wichtiges. Also ich gehe dort rein, genauso wie in der Mediation, also insbesondere in der innerbetrieblichen Mediation. In der innerbetrieblichen Mediation wird man ja dann von der Geschäftsführung in der Regel bezahlt. So, und da gehe ich genauso in solche Verfahren rein und sage, wir werden von Vorhabenträger XY bezahlt, aber wir verstehen uns als neutral. Das heißt, wir sind dafür da, dass alle Stimmen zur Geltung kommen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass wir auf einer Seite stehen, insbesondere dessen, der uns bezahlt, dann sagen Sie mir das. Und das ist bis heute noch nicht passiert, weil wir haben dann so eine Haltung, dass wir das versuchen, so auszutarieren. Das ist, glaube ich, das ist das Mediative daran. Da haben manche Unternehmen haben damit ein Problem. Also ich habe auch schon einen Auftrag nicht bekommen, als ich gesagt habe, das ist unser Arbeitsprinzip. Die vergessen aber, wie in der innerbetrieblichen Mediation auch. Wenn ich sage, ich bin neutral, heißt das doch nicht, dass ich die betrieblichen Interessen nicht im Blick habe. Ich habe ja immer die Systeminteressen im Blick. Also das Unternehmen muss funktionieren, wenn ich es innerbetrieblich mache. Ne? Das Ergebnis, das da rauskommt, muss dem Unternehmen irgendwie nutzen. Wenn es dem Unternehmen nicht nutzt, irgendjemand muss vielleicht gehen. Aber das Unternehmensinteresse ist da. Und genauso ist es hier auch. Das Interesse ist ja das Interesse des Systems. Das heißt, wir brauchen ja etwas notwendig. Entweder, also sagen wir mal, eine Hochspannungsleitung. Die muss irgendwie kommen. Deshalb werde ich doch nicht versuchen, das irgendwie zu verhindern. Es muss kommen, das Gesamte.
Was siehst du für Unterschiede zwischen öffentlichen Auftraggebern und privaten Auftraggebern? Auswirkungen auf den Prozess?
Also bisher hab ich da keine Unterschiede. Außer vielleicht das eine ist ja, wenn die Kommune der Auftraggeber ist, dann ist das Abstimmungsverfahren innerhalb der Kommune komplexer. Da hat man immer die Ratsversammlung und da sind mehr Personen, die gehört werden wollen und die sich einbringen. Aber ansonsten vom Verfahren her sehe ich das eher nicht.
Vielleicht eine
Was waren denn
Frage.
deine, wie man sagen, größten Überraschungen bei diesen Prozessbekleidungen? Hat es da Momente gegeben, wo was passiert ist, wo du absolut nicht darauf vorbereitet gewesen bist? Nee, so rum nicht, eher andersherum. Also wir sind in einen Prozess eingestiegen, wo der Bau von Hochspannungstrassen stockte und blockiert wurde von allen Kommunen, die daran beteiligt waren und von Bürgerinitiativen. Und dann hat der Vorhabenträger uns beauftragt, wir müssen da rein, damit das Projekt kommt. Und dann habe ich alle Bürgermeister, einschließlich Baudezernenten von Städten so versammelt, von so 20 Personen in einer Runde. Und die haben dann erstmal alle geschimpft auf den Vorhabenträger, weil der die auf dieses und jenes nicht eingegangen. Das war sehr aggressiv. Aber ich war nicht der, war ja da nicht beteiligt. Ich habe gesagt, habe mich so definiert, wie eingangs gesagt. Ich höre sie an und werde versuchen, dass da irgendwas vermittelt wird. Und dann sagte ein Bürgermeister, also auch sehr, sehr wütend, die ändern sich sowieso nicht. Wir sind schon so viele Jahre dabei, die werden sich niemals ändern. Ich habe da kein Vertrauen. Dann habe ich zu ihm gesagt,
So, da bist du in der Mediation, ne?
ja, und dann habe ich was gemacht. Das kann man auch auf unserer Website. Wir haben jetzt zum Abschluss des Projektes mit dem Vorhabenträger einen Film dazu gedreht. Und dann habe ich zu dem Bürgermeister gesagt, Herr So und So, also der Name ist auch in dem Film drin, habe ich zu ihm gesagt, wollen wir wetten, dass sich der Vorhabenträger ändert? Hat der gesagt, der wird sich nie ändern. Ich habe gesagt, komm, kommen Sie, dann wetten wir. Habe ich ihn nach vorn geholt, in die Mitte, haben wir uns die Hand gegeben, kam der Baudezernent einer Stadt, hat durchgeschlagen und wir haben um eine Kiste Sekt gewettet, dass sich etwas ändern wird. Und nach 2 Jahren habe ich eine Kiste Sekt zugesandt bekommen. Und wir haben also die Interessen verschiedener Kommunen mit einbezogen, im Projekt etwas verändert. Und wir haben dem Vorhabenträger Millionen gespart in diesem Prozess. Und das war schon sehr beeindruckend. Und beeindruckend war dann, als wir zum Schluss haben wir eine Abschlussveranstaltung gemacht, und die Stimmen sind dann auch in diesem Film, wie zufrieden, wirklich begeistert vom Verfahren, die Unternehmen, wie auch die Kommunen dabei waren. Das war ein tolles Erlebnis.
Das bringt mich zur Frage mit den Tools. Es gibt ja verschiedene so Gruppentools, Großgruppentools, ne?
Ja,
Zukunftskonferenz und World Café
ja.
und so weiter. Wie geht ihr vor? Habt ihr da spezifische Ansätze?
Also grundlegend machen wir Informationsveranstaltungen niemals in einem Saal, wo alle sich versammeln können und dann stellt der Vorhabenträger sich moderiert vor mit diesem Projekt. Weil das ist in der Regel so anonym und widerstandserzeugend auch. Also es gibt ja immer, und gehört doch zur Demokratie dazu, dass es eben kritische Stimmen gibt und die das nicht wollen. Und in der Regel sind die bei so etwas schon sagen wir mal, in einem Erregungszustand, also im eskalierten Zustand. Und die
Die
ziehen
kommen
dann
dahin
auch
und die kommen dahin, um zu pöbeln, ne? Ein Teil davon
sowas,
wahrscheinlich, wenn man das so sagen darf.
irgendwie.
Ne?
Ja, als Schweizer darf man das so sagen.
Ja,
Ich
klar.
als Mediator nicht. Ja, und deshalb machen wir solche Veranstaltungen immer so, dass es alles mit kleinen Gruppen abläuft. Also wir begleiten dann kleinen Gruppen von, sagen wir mal, wir fangen um 15 Uhr an bis 21 Uhr, machen verschiedene Zeitslots und dann können die Menschen sich eintragen, wann sie kommen. Und dann werden sie durch das Projekt geführt, wie es angedacht ist vielleicht. Und dann lässt man, und dadurch bekommt man eine gute Beziehung zu den Menschen. Man kann ihnen alles Mögliche erklären. Das heißt nicht, dass die irgendwo, dass dann was ganz anderes herauskommt. Aber es deeskaliert, weil, wissen wir aus der Mediation, Menschen, die im eskalierten Zustand sind, die muss man erstmal deeskalieren, damit man gut mit ihnen reden kann. Und das braucht wieder Beziehung, Zuwendung. Und dann hat man im Anschluss einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, andere Menschen vor sich. Also das wäre so das eine. Und dann in solchen Prozessen machen wir dann unterwegs auch Projektwerkstätten mit Repräsentanten, die diskutieren, wie man was machen kann. Und die Bürgerinnen und Bürger können dann auch, wir haben das auch schon mit Kameras dann gemacht, die können dann sitzen dann im Hintergrund, da können 50 oder 100 kommen, die beobachten das und können dann auch mal die Stimme, da haben wir Moderatoren da hinten stehen, zu denen können sie hingehen und die bringen sie ihre Fragen und die bringen die dann vorne in die Runde. Aber vielleicht noch eine ganz wichtige Erkenntnis aus meiner Sicht ist, dass man diese Runden, die jetzt ernsthaft diskutieren, wie etwas geht, die sollten nicht zum Publikum reden, weil dann haben diese Personen die Tendenz, sich vor dem Publikum zu präsentieren und Zustimmung zu erzeugen. Wenn man das umdreht und die sehen das Publikum nicht, dann entsteht da drin ein eher ein sachlicher Dialog und man kann nicht Man kann nicht sagen, was meint ihr denn dazu? Es ist doch alles klar, dass das so gemacht hatten wir schon. Ne? Dann stellt sich einer hin und dreht sich um ins Publikum und sagt, ist doch alles klar, sie sind doch, ihr seid doch alle dagegen. Dann holt man den wieder rein. Das Publikum sagt dann, nee, mach du da vorne mal weiter. Also das sind so Sachen. Man muss sehr viel, denke ich, von Kommunikation verstehen und wie Kommunikationssetting organisiert sein müssen, damit ein produktiver Dialog herauskommt.
Viel von menschlicher Psychologie auch, ne?
Ja.
Wie lange dauert so ein Prozess?
Also den ich gerade beschrieben hatte, schon ein Stückchen, der hat dann noch insgesamt 2,5 Jahre gedauert. Und wir haben diese Trasse jetzt, also die sehr problematisch war, ohne Gerichtsverfahren abgeschlossen. Also solche Sachen, wo man nicht gut gearbeitet hat, die enden in der Regel mit ein, zwei Gerichtsverfahren und dann verzögert sich das Ganze hinten raus. Und das kostet ja dann auch richtig Geld. Also man sollte so arbeiten, dass am Ende kein Gerichtsverfahren herausspringt. Das ist sehr aufwendig, was man da betreibt. Aber um es hier, das mal deutlich zu machen, die Zahlen werden wir jetzt mal auch in Kürze publizieren. Also da haben wir, glaube ich, 90.000 Euro hat der Vorhabenträger investiert. Und in die Kommunikation. Hat aber
Aber viel bedeutende Gespräche.
auch Millionen gespart und in einer Zeiteinheit das auch abgeschlossen, was für das Unternehmen verträglich war.
Ja. Okay, vielleicht ganz kurz, wie hast du die Ersparnis, wie also das ist quasi gesparte Gerichtskosten oder wie rechnest du das ganz grob?
Was die gesparte haben, ist, es ging, also vorher war das so, dass große Teile der Kommunen und Bürgerinitiativen die größere Teile der Trasse als Erdkabel haben wollten und nicht als Freileitung. Und wir haben in einem langen Verhandlungsprozess die Erdkabelstücken reduziert auf die Ebene, wo es für die Bürgerinnen und Bürger wirklich wichtig und unabdinglich war. Und das war dann der Kompromiss. Das heißt, also hier bei dieser ganz konkreten Geschichte, also Erdkabel ist ungefähr dreimal so teuer wie Freileitung.
Okay.
Und das sind bei den 5, 6, 7, 8 Millionen oder so, sind da irgendwie, kann man mal ganz grob und zugespitzt sagen, vielleicht gespart worden
Ja.
durch den Aufwand. Und dazu kommt ja nochmal, dann hat man Planungssicherheit. Also dann ist es durch, das Genehmigungsverfahren durch und dann kann angefangen werden, bauen. Wenn du Gerichtsverfahren hast, zieht sich das alles nochmal raus. Und in Deutschland haben wir ja noch ein großes Defizit an Übertragungsnetzbau. Also sowohl beim Höchstspannungsausbau wie auch bei den Hochspannungsleitungen. Und wenn wir das nicht haben, dann können wir zum Beispiel Windkraftanlagen nicht anschließen, weil die Leitungen nicht stehen. Oder, ja. Das habe ich gar nicht gerechnet, was das alles kostet. Ja. Also da könnte man auch noch sagen, ich glaube, der deutsche Staat zahlt derzeit, wenn ich es recht erinnere, 4 Milliarden Euro an Betreiber von Windkraftanlagen, weil der Strom nicht eingespeist werden kann, aus Gründen wenn das Netz ausgelastet ist oder so. Also 4 Milliarden, ich lasse mich da jetzt nicht gleich festnageln, also es muss so 3, 4 Milliarden in der Größenordnung in einem Jahr dafür, dass produzierter Strom vergütet wird, aber nicht eingespeist werden kann.
Ja,
Ja.
viel Geld.
Ja.
Da lohnt sich die Schachtel Sekt, ne?
Ja. Beim nächsten Mal wette ich um mehr. Aber vielleicht.
Ersparnisbeteiligung wäre ein gutes Modell,
Ja.
ne?
Ich wollte nochmal zur Methode, ich muss darüber mal kürzer mal was schreiben. Die Wette als Tool. Ich habe schon ab noch. Die laufen auch noch andere Wetten abgeschlossen. Es ist so meine Art, das zu machen, weil Wenn ich den Auftrag übernehme, dann und sage, ich setze, das steckt ja dahinter, ich setze mich dafür ein, dass auch ihre Interessen wahrgenommen werden und zur Geltung kommen. Das heißt, es entsteht dadurch auch ein großes Vertrauensverhältnis zu den Personen, mit denen ich die Wette abschließe. Weil sie sagen, ha, der wird jetzt also auch als Frage der Ehre, es geht ja nicht ums Geld, ne? Ich habe auch Kassen Bier oder zwei Kassen Bier schon gewettet. Ernsthaft, ne? Neben vielleicht anderen nicht, andere sagen, was macht denn der für einen Quatsch? Ich finde, dadurch habe ich gute Beziehungen und da passiert einfach etwas. Ich fahre auch zu Bürgerinitiativvorsitzenden nach Hause, verbringe den ganzen Abend dort und unterhalte mich mit ihnen darüber, worum es ihnen geht. Ich habe da das auch nochmal so ein Beispiel, weil du vorhin gefragt hast, Christel. Das ist einer von der, in der Gegend haben alle Kommunen ein bisschen Angst vor dem. Weil es ist ein sehr rabiater Mensch, wenn der so auftritt, so ist so Ende 60. Der ist so gegen verschiedenste Projekte. Der lässt sich mittlerweile, wenn er mich sieht, mit mir fotografieren. Das war dann.
Aber ist das kein Problem dann mit der Neutralität, wenn du sowas machst, wenn du dann zu den Leuten nach Hause fährst oder mit denen wettest? Könnten da irgendwelche Puristen sagen, ja, das ist aber nicht ganz neutral dann, wenn er sowas macht, oder?
Wir sind ja auch nicht in der Mediation. Also das Mediationsgesetz gilt dort nicht. Ich moderiere mit mediativen Elementen. Und wenn ich von keiner Seite den Vorwurf bekomme, dass ich für irgendjemanden Partei ergreife, dann ist das doch okay. Es fällt, was ich mache, fällt nicht unter das Gesetz. So.
Das beweist auch, dass man manchmal ein bisschen out of the box denken muss, ne, um
Ja.
mit Menschen zusammenzukommen.
Ja.
Ne?
Ja. Vertrauen ist das A und O,
Ja.
sich zu erarbeiten. Und wenn
Schön.
man,
Sag mal, ja, bitte.
es ist so wie in der Mediation, da meinen ja auch manche, wenn man Probleme, Einzelgespräche, dass jemand, der Mediator, Einzelgespräche führt, da muss ich dann natürlich als erstes die Zustimmung aller Parteien einholen, dass man Einzelgespräche führt. Aber trotzdem meinen manche, man sollte es nicht tun, weil das würde, könnte ja das Problem, Ergebnissystem, Problem der Transparenz und man ist dann, wird dadurch parteiisch. Ich setze sehr viel darauf mit Menschen im Einzelnen oder mit kleinen Gruppen zu sprechen. Und wenn die andere, man muss vorher das Vertrauen aufgebaut haben, dass die anderen Parteien sicher sind, hier passiert nichts gegen mich. Das ist das Wichtige, sondern alles im Interesse des übergeordneten Auftrags, aber auf keinen Fall gegen mich. Wenn man das so vorher klar hat, dann sind solche Gespräche sehr förderlich für den Prozess.
Okay, vielen Dank, Gernot, für diese interessanten Informationen. Ich denke, das war ja ein interessantes erstes Mal und gewiss nicht das letzte Mal.
Ja, ich bin gern wieder dabei. Und danke für euer Engagement, dass das ja so zustande kommt.
Ja, danke. War sehr spannend.
Vielleicht können wir ja sowas auch dann auch mal, weil wir auch über die Zeitschrift miteinander kooperieren, sowas irgendwie mal transkribieren oder auch bei euch diese Gedanken stärker hineinbringen.
Das ist eine gute Idee.
Wo kann man da irgendwie mit dir in Kontakt treten oder sich verknüpfen, was nachlesen? Wo findet man dich am besten?
Wenn du auf steinbeiß-mediation.com gehst und dort haben wir Blogs, da sind die Artikel und Berichte drin und dann natürlich auch auf meinem LinkedIn-Profil, da ist auch vieles abgespeichert.
Okay,
Ja, auch Interviews.
machen wir das unten in
Ja.
die Beschreibung rein.
Ja.
Super. Vielen Dank,
Gut.
Janot.
Ja, ich danke dir, Pascal.
Danke, Christelle. Bis
Ja.
dann.
Vielen Dank, Pascal.
Gut.
Danke,
Gut.
Gernot.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Bis
Dann
bald.
tschüss, bis bald.